Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Michael, ich habe eine Frage an dich. Wettest du ab und zu so Sportwetten oder so unter Freunden mal so eine lustige Wette über alles Mögliche?
Oh, eher selten. Ab und zu mit meiner Frau, ja.
Worüber wettet ihr?
Oh je, das ist unser Geheimnis.
Alles klar. Ich hake nicht weiter nach. Ich frage deshalb, weil vor kurzem hat ein Mann darauf gewettet, dass die USA noch vor Ende Januar Venezuela angreifen werden, militärisch. Und hat tatsächlich, es gibt ja wohl Internetforen, wo du auf alles wetten kannst.
Polymarket ist das.
Ja, genau. Und dort hat er über 400.000 Dollar gemacht mit diesen Wetten. Es gibt wohl Gerüchte, dass er Insider-Informationen gehabt hatte, weil er wohl am Abend, bevor die USA tatsächlich Venezuela angegriffen haben, die Hälfte seines insgesamten Wetteinsatzes überhaupt erst gemacht hat. Also von daher vermutet man Betrug hinter der Sache. Aber der eigentliche Punkt, worauf ich hinaus wollte, ist nicht nur diese verrückte Wette, sondern tatsächlich die Tatsache, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Hättest du darauf gewettet, Michael?
Nee, also es war für mich auch so ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Also hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Okay, also du hättest nicht damit gerechnet, dass die wirklich ins Land einfallen und ja, wie sie es ja gemacht haben, den Machthaber Maduro entführt oder gefangen genommen haben.
Ja, den nicht rechtmäßig gewählten Präsidenten haben sie außer Landes gebracht, genau.
Genau so ist es. Also da sieht man schon die Frage, wie bezeichnet man das eigentlich? War das ein Angriff, war das eine Invasion, war das eine Entführung, eine Verhaftung oder ja, jemanden außer Landes bringen, der nicht rechtmäßig dort an der Spitze des Landes steht. Es ist sehr, sehr kompliziert. Es ist eine komplizierte Situation. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der sich in Lateinamerika sehr, sehr gut auskennt und versucht hat, mit mir ein bisschen Licht in diese verzwickte Situation in Venezuela zu bringen und aber auch zu gucken, was heißt denn das jetzt, was dort passiert ist für Venezuela selbst, für Lateinamerika, für auch die USA und die Welt. Michael, wie blickst du da drauf, bevor wir ins Interview einsteigen? Findest du diese Aktion gut oder findest du sie auch schon schwierig oder findest du sie gar nicht gut?
Ja, also ich habe wahrgenommen, dass die Menschen, die dort leben, das gut finden. Von daher, also es war ja eine sozialistische Diktatur, die mit brutalsten Mitteln die Menschen unterdrückt hat. Also es gab da es gibt dort eine Geheimpolizei, die Menschen verhaftet hat. Viele sind geflüchtet, also mehr als aus der Ukraine. Und es ist, glaube ich, eine gute Nachricht, dass es dort jetzt nochmal die Chance auf Demokratie gibt. Und Maduro wird ja jetzt auch nicht irgendwie gefangen genommen und irgendwie verschleppt, sondern er bekommt ja auch einen fairen Prozess.
Wie gesagt, es wird von, wie du schon gesagt hast, von allen Seiten sehr, sehr unterschiedlich betrachtet. Viele freuen sich, viele sehen es aber auch sehr kritisch. Und was Tobias Käufer dazu sagt als Lateinamerika-Korrespondent, das hört ihr jetzt. Das ganze Interview zu den aktuellen Ereignissen in Venezuela. Viel Spaß. Es fing an mit einer immer größer werdenden Mobilisierung US-amerikanischer Kriegsschiffe in der Karibik. Dann folgten Angriffe auf Fischerboote, die angeblich Drogen schmuggelten, und die Festsetzung von Öltankern. Und dann Anfang Januar das, was viele erwartet hatten, ein Angriff der USA auf Venezuela und dessen Machthaber Nicolas Maduro. Was genau passiert ist und was das nun bedeutet, darüber spreche ich mit dem Journalisten und Lateinamerika-Korrespondenten unter anderem für die Welt, Tobias Käufer. Hallo Herr Käufer, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Käufer, die USA haben innerhalb von nicht einmal 3 Stunden das Militär Venezuelas überrumpelt und dessen Oberhaupt Nicolas Maduro entführt. Können Sie uns noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie die Operation unter dem Titel Absolute Resolve ablief?
Ja, also soweit wir das wissen, haben ja die Amerikaner in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Sondereinheit geschickt, die mit Hilfe von Militärhubschraubern erstmal über Caracas sozusagen die Festnahme von Maduro auf dem Boden abgesichert hat. Erstaunlicherweise gab es von der venezolanischen Armee praktisch keine Gegenwehr. Die Amerikaner konnten dann bis in die Privatgemächer sozusagen von Maduro vordringen und ihn und seine Frau festnehmen und dann ausfliegen. Und nach ein paar Stunden war dieser Spuk schon wieder vorbei. Bezahlt haben das mit dem Leben, wie man so hört, rund 30 kubanische Agenten, die Leibwächter von Maduro. Und jetzt ist Maduro in New York und steht da vor Gericht.
Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, die sich alle stellen: Was genau war das da eigentlich, was wir gesehen haben? War das eine gezielte Entführung? War das ein Polizeieinsatz? War das ein Angriff auf einen Staat, eine Kriegserklärung, eine Invasion? Was genau war das für eine Aktion?
Ja, darüber streiten sich ja die Juristen, wie man das nennen kann. Also eine Invasion in dem Sinne war es, glaube ich, nicht. Die Amerikaner sind ja jetzt praktisch nicht mit Bodentruppen oder anderen Militär da dauerhaft präsent. Ich würde sagen, es handelt sich erstmal um eine Festnahme eines in den USA wegen Drogenhandels gesuchten Verbrechers. Anders als bei anderen Personen ist es aber hier natürlich eine politische Komponente. Man hört ja viel in den Nachrichten immer, dass Venezuelas Präsident festgenommen wurde. Dem muss man ja schon mal deswegen widersprechen, weil er gar nicht der legitime Präsident Venezuelas ist. Der hat die Wahlen 2024 verloren. Es gab in dieser Woche nochmal eine Stellungnahme von Human Rights Watch zu dieser Ausgangslage, wo dann nochmal klargelegt wurde, dass eben die Opposition die Wahlen gewonnen hatte und der eigentliche legitime Präsident Venezuelas Edmundo González heißt. Das hieße wiederum dann, dass Nicolas Maduro eigentlich ein Zivilist ist seit Juli 2024. Trotzdem birgt das natürlich ganz viele Fragen. Einfach mal in ein anderes Land reinzugehen und da Machthaber abzuholen, ist natürlich schon ein Präzedenzfall. Es gab ja schon mal ähnliche Situationen in anderen Ländern in der Vergangenheit, aber das hat natürlich schon eine andere Qualität.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, also das wird darüber gestritten, wie man das jetzt nennen kann. Die Juristen streiten darüber. Jetzt ist die Frage, einige Tage danach, wir haben jetzt, wo wir miteinander sprechen, Dienstag nach diesem Angriff. Alle, die jetzt zuschauen, sehen das wahrscheinlich erst frühestens Mittwoch oder hören es vielleicht sogar erst am Sonntag als Podcast. Einige Tage nach der Operation, wie wird diese Operation denn überhaupt bewertet? Und da fangen wir einfach mal beim, ja, Auslöser an, bei dem in Anführungszeichen Täter. Wie wird diese Operation in den USA selbst bewertet?
Ja, also zunächst einmal gibt es ja auch in den USA unterschiedlichste Meinungen zu diesem Vorgehen. Die Demokraten verurteilen das scharf. Ein Großteil der Republikaner stellt sich wie meist hinter dieser Aktion von Donald Trump. Es ist ja im Zuge, zumindest ist es die offizielle Rechtfertigung eines Vorgehens im Kampf gegen die Drogen passiert. Man wirft ja Maduro vor, Kopf eines Drogenkartells zu sein, Soles in Venezuela, und im Rahmen dessen hat man jetzt einen Kriminellen festgenommen und in die USA verbracht. Aber es gibt natürlich auch in den USA Stimmen beider Lager. Die einen sagen, wir müssen eigentlich noch weitergehen, wir müssen auch die anderen da aus dem Machtapparat festnehmen und vor Gericht stellen. Und wiederum andere sagen, da haben wir gar nichts verloren, das ist nicht unser Bier, das müssen die Venezolaner selber lösen. Und da gibt es also erstmal die ganze Palette an Meinungen. Was aber egal ist, denn Donald Trump entscheidet ja am Ende, was passiert. Und er hat ja schon auch der Nachfolgerin, die jetzt vereidigt worden ist, angedroht, wenn sie nicht im Sinne der Amerikaner entscheidet oder kooperiert, dann könnte ihr Ähnliches oder sogar Schlimmeres widerfahren.
Wir gehen gleich noch näher darauf ein, wie Donald Trump selbst das Ganze bewertet. Aber schauen wir noch mal auf Venezuela selbst. Wie sehen denn die Menschen in Venezuela die Ereignisse? Ist man da vor allen Dingen froh, Maduro los zu sein, oder befindet man sich gefühlt im Krieg mit den USA nun?
Also, wenn man über die Bevölkerung Venezuela spricht, muss man ja zwei Gruppen sehen. Erstmal die, die im Exil leben, das sind inzwischen 8 Millionen, die ja das Land verlassen mussten, wegen staatlicher Gewalt, Repression und wegen dieser katastrophalen Versorgungslage, die zum überwiegenden Teil in Lateinamerika sind. Die haben das auf den Straßen gefeiert. Es gibt zum Beispiel Bilder aus Buenos Aires, wo tausende Venezolaner um den Obelisken herumtanzen und jubeln und erstmal erleichtert sind, dass Maduro weg ist. Ähnliche Bilder gibt es aus anderen lateinamerikanischen Städten. In Venezuela ist das etwas anders. Da sind die Leute sehr zurückhaltend. Es ist sowohl das Lager von Maduro als auch dem Lager der Opposition nicht gelungen, jetzt Massen zu mobilisieren auf die Straße. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstmal ist der Rückhalt für Maduro im Land eh weg. Also es gibt außer diesen Hardcore-Leuten relativ wenig, die noch für Maduro halten, zumal der jetzt erstmal weg ist. Und die anderen haben Angst. Also es ist in Venezuela immer noch lebensgefährlich, auf die Straße zu gehen und gegen die Machthaber zu demonstrieren, weil nach wie vor dieses ganze Arsenal von Unterdrückung und Repressionsapparaten ja in der Gewalt oder in der Hand jener sind, die Venezuela, Entschuldigung, in den letzten 15 Jahren regiert haben.
Wie geht es denn in Venezuela weiter? Sie haben es ja eben gesagt, es gibt eine neue Machthaberin, die Vizepräsidentin wurde jetzt auch offiziell vereidigt und führt die Regierung wohl an. Heißt das, ja, es geht im Prinzip weiter, nur eben ohne Maduro? Oder was heißt das aktuell für Venezuela?
Ja, zunächst einmal sieht es so aus, dass die Amerikaner versuchen, mit dem bisherigen Machtapparat jetzt in irgendeiner Form eine Kooperation zu finden, was bedeuten würde, dass die Opposition erstmal nur zuschauen würde. Jetzt ist es so, dass Verfassungsrechtler aus Venezuela darauf hinweisen, dass bei einer dauerhaften Abwesenheit des Präsidenten innerhalb von 180 Tagen neu gewählt werden müsste. Wir reden also, 180 Tage sind, wenn ich richtig rechne, 6 Monate. Das wäre also der Zeitraum, in dem dann Neuwahlen festgelegt werden müssten. Donald Trump selbst hat ja gesagt, er sieht erstmal keinen Spielraum für Neuwahlen. Allerdings hat er das auf einen kurzfristigen Raum, also die nächsten 30 Tage, gesehen. Jetzt muss man, wir können ja alle nur spekulieren, wie die Zukunft sich entwickelt. Es gibt da verschiedenste Szenarien. Diese 6 Monate, die da von Verfassungsrechtlern in den Raum gestellt worden würden, bedeuten, dass der jetzigen Regierung und den USA einen Zeitrahmen von 6 Monaten bliebe, um auszuhandeln, wie es weitergeht. Zum Beispiel mit den Ölvorkommen, zum Beispiel Straflosigkeit, Amnestie für die, die im Moment noch im Amt sind, zum Beispiel für eine Übergabe, für Neuwahlen, für eine Transition. Das wäre dann alles Gegenstand von Verhandlungen in den nächsten 6 Monaten. Nun ist es so, dass dieser bisherige Machtapparat sich sowieso an nie etwas gehalten hat. Die haben ja sämtliche Wahlniederlagen nicht akzeptiert. Sie haben Absprachen bei Verhandlungen mit der Opposition nicht respektiert. Insofern muss man abwarten, wie das jetzt weitergeht. Es gibt verschiedenste Szenarien. Wie gesagt, die schlimmste wäre ein Bürgerkrieg. Die beste wären Neuwahlen und ein friedlicher Übergang zu einer neuen Regierung.
Wir hoffen mal, dass es nicht die erste von Ihnen jetzt vorgestellte Variante wird, allein für die Menschen in Venezuela. Blicken wir nochmal auf den, den Sie eben angesprochen haben, nämlich Donald Trump. Sie haben gesagt, eigentlich will der gar keine Wahlen. Er hat auch in einem
Ja,
Interview in der keine
keine kurzfristige.
kurzfristigen Wahlen, genau, in einem Interview, das er in der Air Force One gegeben hat, vor kurzem hat er gesagt, naja, ihm ist erstmal egal, ob da jetzt irgendwelche Verfolgten oder Strafgefangenen freikommen oder nicht. Darum geht es ihm gar nicht. Ihm geht es vor allen Dingen um das Öl, hat er immer wieder betont. Was genau hat Donald Trump, was hat seine Regierung in Venezuela eigentlich vor? Wissen wir denn überhaupt etwas über die Pläne der US-Regierung?
Also dazu muss man erstmal wissen, dass das venezolanische Öl ja bestimmte Voraussetzungen hat. Also gibt ja eine bestimmte Zusammensetzung dieses Öls, das relativ, ich würde jetzt nicht sagen einzigartig ist, aber doch das venezolanische Öl ist, es können nur wenige Raffinerien in der Welt dieses Öl verarbeiten. Die stehen in Texas, in den USA. Und die haben in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer mit den USA, mit den Venezuelern zusammengearbeitet. Die USA hatten ja damals auch Firmen und das wurde dann immer weniger. Am Ende wurden ja dann auch Sanktionen gegen die venezolanische Ölindustrie verhängt, wegen den schweren Menschenrechtsverletzungen, die da stattgefunden haben. Und jetzt ergibt für diese Raffinerien und die Unternehmen, die das betreiben, ergibt sich natürlich die Option, wieder an dieses Öl heranzukommen, dass sie in der Lage sind zu verarbeiten. Wenn man so ein bisschen die amerikanische Geschichte der letzten Jahrzehnte sieht, dann war es eigentlich jedem amerikanischen Präsident immer wichtig, dass es an der Tankstelle billigen Sprit gibt. Wer billigen Sprit organisieren konnte, der hat meistens gute Karten bei den Wahlen. Darüber denke ich, glaube ich, auch die Republikaner nach. Dann gibt es noch diese geopolitische Komponente. Die Amerikaner haben, wenn es ihnen gelingen sollte, die Kontrolle über das venezolanische Öl zu gewinnen, den Zugang und oder weite Teile dessen, was die Venezolaner haben, ölreichstes Land der Welt. Auch im Nachbarland Guyana sind ja große Ölvorkommen entdeckt worden. Da sind die Amerikaner schon aktiv. Es wird ja gerade sehr häufig vergessen, dass Maduro da einmarschieren wollte. Er hat ja auch schon Landkarten von Groß-Venezuela drucken lassen und hat gesagt, das gehört alles uns. Das war ja eine sehr imperialistische Vorgehensweise, die er damals an den Tag gelegt hat. Ja, und wenn denen das gelingt, diese ganzen Vorkommen plus die eigenen und noch andere, wo sie im Boot sind, zu kontrollieren, dann beherrschen sie einen nicht unerheblichen, sondern einen Großteil des weltweiten Ölgeschäfts. Und das verschiebt natürlich geopolitische Mächte oder Machtachsen und Einflusszonen. Und damit erhöht es den Druck auf China. China hat Venezuela große Kredite gegeben und erwartet im Gegenzug halt Öllieferungen dafür. Das sind viele Milliarden, um die es da geht. Die würden dann ausfallen, also das Geld würde ausfallen oder droht auszufallen und das Öl würde nicht geliefert. Das wäre für China ein schwerer Schlag. Dann ist es so, dass Russland unter Druck geraten würde, wenn die USA den Preis senken würde. Das wäre für ihre Kriegsmaschinerie nicht gut, wenn die da unter Druck geraten würde. Dann hätten sie Probleme, ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Das heißt, es spielt da eine ganze große Rolle. Die Europäer würden im Grunde sogar davon profitieren, auf zwei Ebenen. Erstmal wäre es schwerer für Russland, wie gesagt, diesen Krieg zu finanzieren. Zweitens wäre auf lange Sicht ein Land wie Venezuela, das dann irgendwann auch wieder zurück in den Mercosur darf, ist ja Mitglied dieses Handelsbündnisses, mit dem die Europäer gerade einen Freihandelsvertrag machen würden oder wollen. Wären dann auch wieder irgendwann ein interessanter Handelspartner. Also das heißt, es gibt da so viele Facetten an dieser Geschichte, an diesem Öl. Das ist eine richtig spannende machtpolitische Frage.
Ja, hängt natürlich dann aber auch davon ab, wie es in Venezuela weitergeht, worüber wir eben schon gesprochen haben. Jetzt sind wir aber erstmal noch auf dem Stand, es gab diese Verhaftung von Maduro. Dazu gab es natürlich Reaktionen aus der ganzen Welt, auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich geäußert, hat aber sehr verhalten reagiert. Maduro wurde von Deutschland auch nie als gewählter Präsident Venezuelas anerkannt, weil ihm eben, wie Sie es schon geschildert haben, Wahlbetrug vorgeworfen wurde, beziehungsweise einfach nicht, dass er die Wahl überhaupt gar nicht anerkannt hatte. Wie ist denn die Reaktion von Friedrich Merz einzuordnen? Ihm wird ja da wirklich eine sehr zögerliche Reaktion vorgeworfen.
Ein Satz nochmal eben zu den Wahlen, weil das ganz wichtig ist. Es gibt dokumentierte Beweise, dass die Opposition diese Wahl gewonnen hat. Mhm. Unabhängige Wahlbeobachter waren da, übrigens auf Einladung von Maduro, mussten dann Hals über Kopf das Land verlassen und haben gesagt, diesen Wahlsieg von Maduro können wir nicht anerkennen. Es geht nicht einfach. Und die Regierung von Venezuela weigert sich bis heute, einer unabhängigen Kommission diese Wahlakten, die das beweisen und dokumentieren können, Zugang zu verschaffen. Übrigens Delcy Rodríguez, vorneweg die jetzige Interimspräsidentin. So, das nochmal zu den Wahlen. Zum Bundeskanzler Friedrich Merz, der muss natürlich abwägen, außenpolitische Interessen. Irgendein schlauer Politiker hat mal gesagt, Außenpolitik wird immer von Interessen und nicht von Werten dominiert. Und der Friedrich Merz, der muss natürlich aufpassen, dass er die Amerikaner nicht verärgert. Das zeigt übrigens auch so ein bisschen den Bedeutungsverlust der Deutschen, sowieso der Europäer im Ganzen. Überhaupt sieht man in diesem ganzen Konflikt, dass wir haben ja bislang über China und Russland gesprochen, nicht über Europa. Europa hat überhaupt keinen Plan für Venezuela oder für diese Lage. Die haben auch keine Idee, wie es weitergeht, sondern jetzt kommen die wieder und sagen, wie man es nicht machen soll. Aber es gibt keine Idee von denen, von Europa, wie man es machen soll. Und der Trump ist jemand, der dann einfach Fakten schafft und macht, wir machen das jetzt so. Hm. Also zum Bundeskanzler muss man sagen, er muss halt genau abwägen, will ich jetzt hier innenpolitisch ein paar Punkte machen und jene Kreise sozusagen beliefern, die ihn am Ende sowieso nicht wählen, oder ob er die Amerikaner verärgert. Und da muss er sehr vorsichtig sein. Ich bin mal gespannt. Es wird ja demnächst irgendwann mal im Bundestag darüber gesprochen werden und da wird er sich auch noch dazu äußern, wie dann die Position am Ende sein wird.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Es gab nicht nur Kritik am Kanzler, sondern natürlich auch an der Operation selbst. Und wenn man dann in den Medien diese Kritik gelesen hat, da wurde oft von Begriffen wie Imperialismus und Kolonialismus seitens der USA gesprochen. Dann auch der Vergleich zum Verhalten der USA in Lateinamerika aus früheren Jahrzehnten wurde ganz oft gezogen. Passen denn diese Begrifflichkeiten und auch der Vergleich zu früheren Jahrzehnten, passen die überhaupt zu diesen aktuellen Ereignissen oder haben wir hier etwas ganz Neues, das eigentlich nichts mit Imperialismus oder mit Kolonialismus und auch nichts mit den USA der früheren Zeiten? Trump hat ja selbst eigentlich die Monroe-Doktrin angesprochen. Kann man das vergleichen? Sind die Begriffe passend oder passt das gar nicht?
Ja, also ich würde sagen, die Gefahr besteht, denn so wie sich der Donald Trump äußert, er sagt es ja so, dass die Venezolaner, die Regierung das zu machen hat, was er will, dann würde das in diese Richtung gehen. Man sieht ja daran auch, dass die venezolanische Opposition, die Friedensnobelpreisträgerin Machado, der gewählte Präsident Edmundo González, dass die erstmal ein bisschen überrollt sind von diesen Ereignissen und ein paar Tage brauchten, um sich auch vor Kameras dazu zu äußern. Frau Machado hat ja gesagt, dass die Delcy Rodríguez von ausländischen Investoren eigentlich gar nicht akzeptiert werden würde, sondern dass das Ausland jetzt freie Wahlen und einen Übergang erwartet. Also zu diesem Kolonialismus und Imperialismus-Thema, es gab ein sehr lustiges Video von einem Migranten, der in Buenos Aires gefeiert hat und der ist dann auch gefragt worden, was er denn davon halte, dass die Amerikaner jetzt das amerikanische Öl wollen. Und dann hat er gesagt, ja, was glauben Sie denn, was die Chinesen und die Russen in Venezuela wollen? Doch nicht etwa unsere Rezepte für Arepa. Also es ist halt ein großes machtpolitisches Spiel. Die Amerikaner sind jetzt erstmal vorangeprescht und jetzt muss man sehen, wie das weitergeht. Die Gefahr, dass da so eine Art Marionettenregierung installiert wird, die dann im Gegenzug für Straffreiheit und gute Geschäfte mit den USA agieren kann, die besteht, das wäre. Ich weiß nicht, ob die innerhalb dieses linksextremen linken Apparates, den es da gibt, ob das genug Anklang finden würde. Man darf ja nicht vergessen, dass die Amerikaner eigentlich immer das große Feindbild von Hugo Chavez, von Nicolas Maduro waren, von diesen Sozialisten, die tatsächlichen überzeugten Sozialisten. Empfinden fast schon Hass gegenüber den Amerikanern. Und für die wäre das eigentlich undenkbar, dass die jetzt, die über 25 Jahre die Amerikaner sozusagen ideologisch bekämpft haben, jetzt in deren Dienst treten sollen. Deswegen tue ich mich unheimlich schwer damit, diese Konstellation für realistisch zu halten. Aber wie gesagt, wir können nicht in die Zukunft sehen. Es fängt jetzt gerade an, innerhalb der Opposition zu sagen, Moment, ja, wir sind ja auch noch da und wir sind eigentlich die tatsächlichen Wahlsieger. Es gab übrigens in Miami in dieser Woche eine sehr interessante Pressekonferenz von Republikanern mit lateinamerikanischen Wurzeln. Und dann hat da ein Reporter einen Kongressabgeordneten gefragt, warum sie da nicht hinter Machado stehen würden. Und da ist er richtig wütend geworden und hat gesagt, wieso sagen Sie wir? Wir haben immer hinter dir gestanden. Das heißt, innerhalb der Republikaner gibt es ja auch diese Diskussionen. Wir können die ja jetzt nicht fallen lassen. Und ich kann mir, Entschuldigung, auch nicht vorstellen, dass der Marco Rubio als jemand, der sich immer so positioniert hat, wir sind für eine demokratische Öffnung in diesen drei Linksdiktaturen, dass der jetzt anfängt, langfristig mit Hardcore-Sozialisten zusammenzuarbeiten, die immer seine Feinde waren. Aber es ist in dieser Welt, sind viele Dinge in den letzten Jahren passiert, von denen wir gedacht haben, die passieren nie. Das würde nie passieren.
Ja, Marco Rubio, der ja selbst Exil-Kubaner ist und dann natürlich eine ganz eigene Geschichte in Lateinamerika auch selbst hat. Wir werden abwarten müssen, was genau dort passiert, wie sich auch dann die amerikanische Politik in diese Richtung weiterentwickelt. Zoomen wir aber mal ein bisschen raus an dieser Stelle und gucken mal, was bedeutet denn diese Operation für die Welt? Gibt das Verhalten Donald Trumps und der USA Russland oder auch China beispielsweise in Bezug auf Taiwan potenzielle moralische Begründungen für Kriege oder mögliche Aktionen, Überfälle, Invasionen, was auch immer in der Zukunft? Also wie kann man diese Operation der USA jetzt im Hinblick auf eine globalen Ebene betrachten?
Ja, also bei den Russen wissen wir, dass sie das nicht brauchen. Sie sind ja in den letzten Jahren auch, haben schon einige Kriege angefangen, auch mit Maduro im Präsidentenpalast von Miraflores und nicht in der Gefängniszelle in New York. Also denen wird das ziemlich egal sein. Was die Russen stört, ist eher, dass sie einen strategischen Partner zu verlieren drohen, direkt vor der Haustür der USA. Bei China und Taiwan, Entschuldigung, tue ich mich ein bisschen schwer, mir vorzustellen, dass eine Militäroperation gegen Taiwan, also die Eroberung einer Insel, ist ja was ganz anderes von der Dimension her, von der Vorbereitung her. Da geht es ja dann auch mit Bodentruppen und allem drum und dran nach Taiwan rein. Ob die Chinesen das davon abhängig machen, dass Maduro aus dem Präsidentenpalast in Miraflores abgeholt worden ist. Also ich glaube, die Chinesen lassen sich auch davon nicht beeindrucken. Es kann sicherlich helfen, ihnen in der Weltöffentlichkeit so das zu sagen, ja, guck mal, die haben das ja auch gemacht. Und wir sehen den taiwanischen Präsidenten oder Präsidentin als illegitim, als Kriminellen auszuschließen ist es nicht. Aber ich glaube, dass das nicht entscheidend ist für so eine Entscheidung von solcher Tragweite. Also sie wird sie sicherlich begünstigen. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja. Gehen wir noch mal ein bisschen näher ran. Sie sind Lateinamerika-Korrespondent, sitzen normalerweise in Buenos Aires. Das heißt, Sie kennen die Menschen in Südamerika sehr, sehr gut. Und Sie kennen auch die politische Situation vor Ort sehr gut. Was erwarten Sie denn für die kommenden Wochen und Monate für Venezuela, aber auch für die Nachbarn? Im Hintergrund sehe ich das Trikot der kolumbianischen Nationalmannschaft, also direkter Nachbar Venezuelas. Also was erwarten Sie für Venezuela, aber auch für die Nachbarn, allen voran Kolumbiens?
Ja, zunächst mal muss man sagen, dass die Nachbarn, insbesondere Kolumbien und da nenne ich den brasilianischen Präsidenten Lula da Silva, es versäumt haben, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Mhm. Es gab ja nach diesem Wahlbetrug von Maduro eine Zeit, wo Petro und Lula da Silva als direkte Nachbarn und auch als die beiden einflussreichsten Politiker in Südamerika, wo alle auf die geguckt haben, was machen sie jetzt? Sie haben ja das Wahlergebnis nicht anerkannt, haben aber auch den Wahlsieger, den eigentlichen González, nicht anerkannt. Sie haben das sozusagen laufen lassen. Und damit haben sie es toleriert. Und die sind jetzt sozusagen auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wissen nicht, wie sie reagieren wollen. Lula will protestiert, will aber auch nicht die USA verärgern und Trump. Er hat ja gerade einen Zollkrieg hinter sich mit denen, den er gewonnen hat. Warum? Weil die Brasilianer vom Handel in die USA weniger abhängig sind als umgekehrt. Sprich, die Handelsbilanz ist eher positiv für die Brasilianer als für die Amerikaner. Und er steht ja beide, also Lula steht jetzt vor einem Wahlkampf. Da muss man sowieso noch mal ein bisschen vorsichtig sein. Und Maduro war in Brasilien nicht wirklich populär, genauso wenig wie in Kolumbien. Was ich erwarte, ist, dass die lateinamerikanische Linke, für die ist das ein Mobilisierungsthema. Mhm. Es kann auch sein, dass Maduro es gelingt, sich als Opfer darzustellen, also dass er sozusagen ein Opfer des amerikanischen Imperialismus ist und dadurch ganz, ganz viele Leute sich jetzt hinter ihn stellen und also ihn sozusagen Free Maduro, gibt es ja auch schon die ersten Demonstrationen auch in den USA, trotz all der Morde, der Folter und der Verbrechen, die er begangen hat, scheinen es ganz viele Leute für attraktiv zu halten, sich hinter ihn zu stellen. Aber trotzdem, es ist so, die lateinamerikanische Linke wird den Amerikanern das nicht so leicht verzeihen, weil es eben doch auch ein Schritt ist, der einen Präzedenzfall geschaffen hat. Hinzu kommen ja auch die Vorwürfe oder die Androhungen von Trump gegen Gustavo Petro. Er wäre der Nächste. Entschuldigung, dazu muss man sagen, dass das dann wirklich eine ganz andere Qualität hätte, weil Petro ist demokratisch legitimiert, er ist der gewählte Präsident eines demokratischen Landes Kolumbien. Die Kolumbianer haben ihm für 4 Jahre das Vertrauen ausgesprochen. Die gehen jetzt in diesem Jahr zu Ende, diese 4 Jahre. Insofern würde es eh keinen Sinn machen, den wegzunehmen. Er darf ja nicht erneut antreten. Aber diese Drohung ist natürlich schon eine Sache, die massiv ist. Auch er hat ja, ich glaube, die USA haben auch mal zumindest am Rande den Brasilianer mit militärischen Mitteln gedroht, oder besser gesagt, sie haben sie nicht ausgeschlossen, was ja natürlich eine total absurde Vorstellung ist. Also da erwarte ich ein Mobilisierungspotenzial für ganz links außen. Die demokratische Linke, glaube ich, sind insgeheim froh, dass dieser Problemfall Maduro weg ist. Wenn Sie sich die Wahlen im letzten Jahr angucken, Chile ist von links nach rechts gewechselt, Bolivien ist von links nach rechts gewechselt, Honduras ist von links nach rechts gewechselt, Ecuador hat rechts erneut gewonnen, Argentinien hatte libertäre Präsident Milei Parlamentswahlen gewonnen. Fast überall war immer dieses Thema Maduro, Venezuela, Kuba, Diktaturen. Im Grunde ist es so, dass in dieser Debatte, wenn man das jetzt über die vergangenen Jahrzehnte sieht, dass die Täterrolle gewechselt ist. Im 20. Jahrhundert waren die rechten Militärdiktaturen, die brutalen Folterer, Mörder, übrigens mit Unterstützung der CIA, der Amerikaner. Deswegen sind die auch so unbeliebt in Lateinamerika, weil sie diese Blutspur hinter sich hergezogen haben. Und im jetzigen Jahrhundert, 50 Jahre später, sind es die Linksdiktaturen, Nicaragua, Kuba, Venezuela, die Opposition töten, foltern lassen oder zumindest wegsperren oder sie komplett verbieten und Studenten erschießen. Das heißt, diesen moralischen Vorsprung, den die Linken mal hatten, zum Ende des letzten Jahrhunderts, der ist inzwischen weg. Und Maduro war eigentlich eine Symbolfigur für diesen brutalen Linksextremismus. Und wenn der jetzt verschwindet, dann erleichtert das der demokratischen Linken ihr Auftreten in den Wahlkämpfen und sagen, ja, jetzt gibt es die ja Diktatur nicht mehr oder zumindest den Diktator nicht mehr. Das glaube ich, dass das zum Beispiel Lula oder so in Brasilien eher helfen könnte. Und bei den anderen, es gibt ja Meldungen oder CNN hatte ein Interview gemacht mit Milei, was ich weiß nicht, ob das inzwischen komplett ausgestrahlt worden ist, aber er hat mal gesagt in diesem Interview vor wenigen Tagen, dass er so eine Art Pakt mit lateinamerikanischen Regierungen schließen möchte, die antisozialistisch sind. Er möchte so eine Vereinigung gründen. Das haben die Linken ja auch gemacht. Die haben ja mal so eine ALBA, hieß die, oder heißt die, einen Verband gegründet von sozialistischen Ländern. Und er will jetzt sozusagen eine Gegenbewegung oder einen Gegenverband gründen.
Okay, das heißt, es wird sehr, sehr spannend bleiben, in ganz Lateinamerika die Verhaftung, Entführung von Nicolas Maduro, dem Machthaber in Venezuela, hat weitreichende Konsequenzen, ja, deren Auswirkungen wir erst noch sehen werden in den nächsten Tagen und Wochen. Herr Käufer, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sind auf jeden Fall sehr viel schlauer und werden abwarten müssen, was weiterhin passiert. Aber vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Tschüss.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.